Vortrag über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 3.6.2003.
Einfach ein paar Gedanken zu Pfingsten, die sich ergeben aus den Dingen, die wir auch in den letzten Vorträgen schon besprochen haben. Da war doch ein wichtiges Thema, was sich immer wieder durchgezogen hat, dass vom Herzen des Menschen eine Ätherisierung des Blutes, des Menschen überhaupt stattfindet. Dass hier eigentlich etwas ganz Neues geschaffen wird, eine Auflösung des Physischen und eine Überführung ins Ätherische, also eine Vergeistigung, die ja vom Herzen des Menschen ausgeht. Und wodurch Ätherkräfte geschaffen werden, die etwas ganz Neues sind, die nicht die Naturätherkräfte draußen sind, sondern die etwas Neues, eine neue Lebenskraft in die Welt hineinbringen, wenn das auch beim Menschen noch in ganz keimhaften Anfang ist und ganz klein. Und von hier aus ist eigentlich der Ansatzpunkt für die Zukunft gegeben. Denn alles das, was Naturätherkräfte draußen sind, was Naturätherkräfte auch im Ätherleib, also im Lebensleib des Menschen sind, all das hat ja dadurch eine Einbuße erfahren, dass der Mensch durch den Sündenfall gegangen ist, also durch die luziferische Versuchung. Das hat insbesondere auch Einwirkungen gehabt auf den Ätherleib des Menschen. Wenn es daher in der Bibel dann heißt, ihr habt gegessen vom Baum der Erkenntnis, aber ihr sollt nicht essen auch noch vom Baum des Lebens, dann wird damit im Bilde ausgedrückt, dass der Ätherleib des Menschen, dass die Lebenskräfte des Menschen Schaden genommen haben, dass sie nicht so sind, wie sie eigentlich gedacht waren. Eigentlich haben wir nur den Wärmeäther, die Wärmekraft in uns, die in etwa so ist, wie sie ursprünglich gedacht waren. In dieser Wärme, vor allem der Wärme des Blutes, lebt vor allem das menschliche Ich darinnen. Das ist eigentlich das Unmittelbarste, worin das menschliche Ich lebt. Im Blut und im Blut, vor allem in der Blutwärme. Und das Ich-Bewusstsein ist ja sehr empfindlich auch daran, dass die Wärmebedingungen stimmen im Organismus. Wenn es ein bisschen zu hoch ist, wenn man also Fieber bekommt, dann merkt man sofort, wie das Ich-Bewusstsein Schwierigkeiten bekommt. Wenn man also ins Fantasieren anfängt, wie das Ich herausgehoben wird. Und erst recht, wenn die Temperatur zu sehr absinkt, dann sterben wir eben. Also das Ich lebt in der Blutwärme. Die höheren Ätherarten, also der Lichtäther etwa, den wir auch in uns tragen, der Klangäther, den wir auch in uns tragen, und der Lebensäther ist allerhöchster. Der Lebensäther ist der, der überhaupt die ganze Gestalt durchformt des Menschen. Diese höheren Ätherarten, die haben sehr wesentliche Einbußen durch den Sündenfall, durch die luziferische Versuchung erfahren. Der Mensch sollte eigentlich ursprünglich, aber es war so gedacht, dass er so ähnlich wie er mit seinem Ich heute in der Wärme, im Wärmeäther leben kann, dass er so auch im Licht individuell, in seinem Lichtäther individuell leben und sich individuell ausdrücken kann. Dass er das in seinem Klangäther tun kann. Dass jeder Mensch eigentlich darauf veranlagt ist, einen ganz individuellen Ton, möchte ich sagen, einen ätherischen Ton auszustrahlen, der natürlich nicht für sinnliche Ohren hörbar ist, aber für geistige Ohren hörbar ist. Zum Teil tun wir das ja auch, aber dieser Ton, diese Musik, die wir eigentlich jeder in ganz individueller Form verströmen, im Ätherischen, die ist halt sehr stark beeinträchtigt. Die ist nicht so rein und klar, wie es ursprünglich gedacht war. Im Lebensäther, der Lebensäther formt unsere ganze Gestalt. Das heißt, wenn die Gestalt des Menschen individualisiert werden soll, Ausdruck des menschlichen Ich werden soll, auch die äußere physische Gestalt, da sind es aber diese Lebensätherkräfte, die das bewirken müssen, die das bauen. Nicht? Weil das Physische kann sich nicht von selbst bauen. Die chemischen und physikalischen Prozesse im Körper allein würden dazu nicht ausreichen, sondern es braucht der gestaltenden Kraft des Lebensäthers. Dieser Kraft muss sich das menschliche Ich bedienen, um die äußere physische Gestalt zum Ausdruck seines Ich zu machen. Da aber eben auch der Lebensäther durch die luziferische Versuchung nicht mehr so in Ordnung ist, beschädigt ist, gelingt das den Menschen nicht so voll und ganz. Das heißt, unsere ganze Gestalt, wie sie heute äußerlich erscheint, ist nicht der vollkommene Ausdruck des Ich, sondern nur zum Teil. In diesem Lebensäther lebt aber noch etwas sehr stark, was diese gestaltende Kraft jetzt in anderer Form ausdrückt, nämlich das Wort, die Sprache. Die Sprache ist auch eine Gabe, die sehr stark mit diesen Lebensätherkräften zusammenhängt, so wie der Klangäther mit der Musik, mit dem Gesang, mit der Musik zusammenhängt. So gibt es den Lebensäther, der mit dem Wort, mit der Sprache zusammenhängt. Und wenn der Lebensäther nicht diese Einbuße durch die luziferische Versuchung erlitten hätte, wäre unsere Sprache auch eine ganz andere. Eine Sprache, die ganz in der Hand des Ich wäre, das heißt eine individuelle Sprache wäre. Wir haben heute keine individuelle Sprache, sondern wir haben eine Volkssprache. Wir hätten dann eine individuelle Sprache, die aber etwa kein festes Vokabular hätte, sondern wo der Mensch im Augenblick schöpferisch tätig würde und einfach das Wort in dem Augenblick aus der Situation heraus schafft. Und das andere Individuum, der andere Mensch fähig wäre, dieses Wort in sich nachzuschaffen und im Nachschaffen, im bewussten Erleben dieses Nachschaffens zu verstehen, was dieses Wort bedeutet. Also es würde eine Sprache geben, die ganz, ganz lebendig ist, die unmittelbar fähig wäre, gerade das Geistige auszudrücken, was unsere heutigen Sprachen eigentlich nicht können. Es gab einmal in alter Zeit einen Anklang an das, denn dieser Prozess, der mit dem Sündenfall begonnen hat, ist ein langsamer Prozess eigentlich. Der Mensch hatte ursprünglich einen sehr starken Ätherleib, in dem auch der Lebensäther sehr stark, auf naturhafte Weise sehr stark war. Und in dieser Zeit hatten die Menschen auch noch eine Sprache, die viel unmittelbarer das Geistige ausdrücken konnte. Eine Sprache, die noch nicht differenziert war in einzelne Volkssprachen. Das war also noch vor der Zeit überhaupt, wo sich die einzelnen Völker herausgebildet haben. Sie wissen, es gibt ja in der Bibel dann die Erzählung vom Turmbau zu Babel und von der babylonischen Sprachverwirrung. Und das ist ein sehr gutes Bild und ein sehr wichtiges, das dahinter steckt. Das geht auf eine Zeit zurück. 2000 Jahre vor Christus in etwa, so genau kann man es ja nicht datieren, aber etwa in diese Zeit, also ägyptische Zeit hineinkommt das, da beginnt eigentlich erst sich das Volkssprachenmäßige herauszubilden. Und zwar deswegen herauszubilden, weil jetzt der Ätherleib des Menschen und namentlich der Lebensäther, der die formende Kraft der Sprache in sich trägt, jetzt bereits so weit abgestorben ist, dass nicht mehr dieses unmittelbare lebendige Bilden da sein kann, sondern dass es praktisch in Formen und Normen eingefroren wird, die Sprache. Und bei dem einen Volk so, bei dem anderen Volk so. Aber es ist nicht mehr unmittelbarer Ausdruck des geistigen Erlebens, sondern man ist eben immer mehr gebunden an ein bestimmtes Vokabular, das sozusagen durch Tradition weitergegeben wird an die Nachkommenschaft. Und damit beginnt aber auch immer mehr verloren zu gehen die geistige Beziehung zwischen den Menschen, die unmittelbare lebendige geistige Beziehung zwischen den Menschen. Das hat als Folge natürlich aber auch etwas Positives gebracht. Es hat das gebracht, dass der einzelne Mensch immer mehr isoliert und immer mehr auf sich gestellt wurde, dadurch einerseits dem Egoismus immer mehr verfallen ist, aber andererseits auch immer mehr ein Bewusstsein für sich selbst bekommen hat. Denn dieses alte, lebendige, geistige Bewusstsein hatte eines nicht, es hatte nicht dieses Individualbewusstsein. Man lebte im Geistigen, man lebte es mit seinen Mitmenschen gemeinsam, aber man fühlte sich noch kaum als Individuum getrennt davon. Das konnte man nicht. Es ist also eigentlich erst durch einen gewaltsamen Prozess, kann man sagen, eben als Folge des Sündenfalls passiert, dass der einzelne Mensch seelisch und geistig immer mehr auf sich selbst gestellt wurde. Und dazu war eine der wichtigen Voraussetzungen eben, dass die Sprache sich gelöst hat aus dem unmittelbaren geistigen Erleben und einmal eingefroren wurde in Form einzelner Volkssprachen. Das ist schon einmal ein Schritt des Herauslösens. Das im Übrigen, wir haben das die letzten Male besprochen, dass da gewisse Widersacherkräfte dahinter stecken, die die Sprachorgane dann so geformt und aber auch so verfestigt haben, dass sie eben für bestimmte Volkssprachen tauglich sind. Also etwa auch wenn wir sprechen, dass ein Dichter wie Goethe oder ein Schiller ja sehr daran gearbeitet haben und sehr viel hereingebracht haben in die deutsche Sprache an Impulsen, so muss man aber auf der anderen Seite sagen, was der deutschen Sprache überhaupt ihre Form als Volkssprache gibt, sind eigentlich arimanische Widersacher. Sind eigentlich Widersachergeister, die ihre, diese Form geben. Und das ist dann nicht nur etwas Negatives. Also man darf über die Widersachermächte nicht immer nur negativ denken. Sie haben der deutschen Sprache etwa und den anderen Sprachen natürlich auch wieder in anderer Art eben eine gewisse, ganz bestimmte Form gegeben, in der sich aber jetzt bestimmte Seelenkräfte entwickeln können. Auf einseitige Weise aber ganz bestimmte Seelenkräfte entwickeln können, aber so entwickeln können, dass der Mensch immer mehr mit dem Ich-Bewusstsein dabei sein kann. Das war eben vorher nicht. Vorher war das Erleben noch viel geistiger und viel reicher, aber er war nicht mit dem Ich-Bewusstsein dabei. Jetzt ist eine Einschränkung passiert, eben zum Beispiel im Bereich der Sprache, und jetzt entfaltet sich hier ein seelisches in einem vergleichsweise engen Bereich. Aber begleitet mit dem Ich-Bewusstsein, immer mehr begleitet mit dem Ich-Bewusstsein. Besonders also bei den europäischen Sprachen, ist das die Aufgabe. Und das aber jetzt in vielen verschiedenen Nuancen. Drum etwa ist ganz Europa so zerfallen in lauter so kleine Staaten, die alle ihre eigene Sprachinsel und ihre Sprachregion haben. Und da bildet sich in jedem ein ganz bestimmtes Seelisches aus, mitbegleitet mit dem Ich-Bewusstsein allmählich. Wenn man das alles zusammennehmen würde, käme man sozusagen irgendwie zu der Ursprache zurück, die einmal Ursprung des Ausdruck des Geistigen überhaupt war. Aber jetzt ist es zersplittert in Kleines. Und dieser Prozess geht aber weiter, man kann das sehr deutlich verfolgen, dass die Sprache ja einen Verfallsprozess durchmacht. Heute erleben wir das ganz deutlich. Also Sie brauchen nur schauen, wie die Jugendlichen sprechen heute, ja auch die Erwachsenen, wie sehr der Wortschatz arm geworden ist, wie schlampig man geworden ist in der Formung der Laute, in der Artikulation der Laute. Also die Sprache macht einen Verfallsprozess durch, aber das ist nicht etwas, was nur in unseren Tagen passiert, sondern was schon sehr lange passiert. Im Grunde schon passiert seit der ägyptischen Zeit. Und wenn Sie etwa nehmen die griechische Sprache, die noch etwas sehr Lebendiges war, dann ist sie immer noch etwas ganz Armes und Abgestorbenes im Vergleich zum alten Sanskrit des Indischen etwa, das noch viel, viel reicher, viel lebendiger war, viel unmittelbarer Ausdruck des Geistigen sein konnte. Beim Griechischen ist das schon viel, viel weniger der Fall und bei unseren modernen Sprachen noch weniger. Das heißt, wir haben hier einen Verfallsprozess, der aber auch weitergehen wird. Es wird alles das, was Volkssprache ist, eben weil gerade diese arimanischen Kräfte darin leben, die tötenden arimanischen Kräfte, die alles zum Erstarren bringen, die sind es eigentlich, die die Sprache letztlich immer mehr absterben lassen, diese Art der Sprache. Und es werden die Volkssprachen mit der Zeit aussterben. Es wird einmal auch die deutsche Sprache aussterben. Es wird die englische Sprache aussterben, sie ist auf dem besten Weg dorthin. Gerade beim Englischen ist es sehr deutlich zu verfolgen, dass dort, wie man untersucht hat, der Wortschatz, der aktiv gebrauchte Wortschatz der Bevölkerung am allerkleinsten schon ist. Man begnügt sich mit ein paar passenden ich sage immer, Werkzeug worden, die so für alles Mögliche passen. Und damit kann man sich ganz gut im äußeren Dasein verständigen, aber natürlich wirklich Seelenhaftes ausdrücken kann man nicht mehr. Wenn man es noch vergleicht mit der Sprache eines Shakespeare, und das ist ja auch noch nicht so lang her, da liegen Welten dazwischen. Es ist eigentlich das moderne Englisch eine ganz andere Sprache schon geworden. Da ist also sehr, sehr, sehr viel verloren gegangen in der Zwischenzeit und es wird mehr verloren gehen. Es wird also dieses Volkssprachenmäßige absterben und der Mensch läuft dann dadurch aber Gefahr, die Sprache überhaupt zu verlieren. Und die Sprache ist aber eines der wichtigsten Dinge, die ihn zum Menschen überhaupt machen. Gerade durch die Sprache besonders unterscheidet er sich vom Tier. Ich meine, vorher ist die aufrechte Kraft natürlich die Voraussetzung, dass er überhaupt als Mensch sich in die Welt stellen kann, aber dann ist es vor allem die Sprache. An der Sprache entwickelt er das Denken erst. Also je schlechter der Mensch die Sprache entwickelt, je ärmer in der Sprache wird, desto oberflächlicher, desto formloser, desto ungestalteter wird später auch das Denken werden. Und man merkt das heute in Wahrheit sehr deutlich. Wenn Sie vergleichen die im Grunde primitiven Gedankengänge, wie sie für die Technik notwendig sind, ich sage das ganz bewusst, es sind im Grunde primitive Gedankengänge. Wenn man das etwa noch vergleicht mit dem, was im philosophischen Denken vor 200-300 Jahren geformt wurde, egal ob man jetzt diesen Philosophien nachhängen will oder nicht, aber die Gedankenformungen, die Fähigkeit, den Faden des Gedankens nicht zu verlieren, lesen Sie etwa eine Schrift von Kant. Man muss jetzt kein Freund des Philosophen Kant sein, weil er sicher also auch ein sehr großer Abstraktling war, aber er hat die Fähigkeit immerhin besessen, einen Satz so zu bauen, dass er selber in seinem Denken den Faden nicht verloren hat und der Satz geht über ein, zwei Seiten unter Umständen. Haben Sie nur lesen, das macht heute jedem Schwierigkeiten. Mitten im Satz, was heißt mitten im Satz, nach drei Zeilen weiß man schon immer, was vorher war, weil da wird noch was eingeschachtelt und dort noch was eingeschachtelt und dann eine Seite später irgendwo kommt der Bezug zu dem, was ganz am Anfang war und dann ist der Punkt. Solche Gedankengänge sind wir heute fast nicht mehr fähig nachzudenken. Und das liegt aber viel daran, auch dass wir nicht mehr diese Qualität der Sprache haben, an denen wir solche Gedankengänge lernen. Weil wir lernen es zuerst am Bau des Satzes, am Bau der Sprache. Das wird also immer mehr verloren gehen, wenn nicht etwas anderes dazukommt. Und dieses andere, das dazukommt, ist der Christusimpuls, den wir aber nur freiwillig aus Freiheit in uns aufnehmen können. Also der Christusimpuls ist etwas, was sich nicht dem Menschen aufdrängt. Es ist eigentlich ein höchstes Geistiges, das wirken kann, aber es wirkt nur in die Freiheit des Menschen. Und der Christus wirkt, wie wir wissen, durch das Wort. Johannes sagt es ja schon sehr deutlich, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und ein Gott war das Wort. Also Christus wird immer wieder bezeichnet als das Wort, schlechthin. Das Wort in seiner allergeistigsten Bedeutung jetzt. Und in seiner allergeistigsten Bedeutung heißt es, dass in dem Wort eine ungeheure Lebenskraft, gestaltende Lebenskraft steckt. Wenn wir vorhin gesprochen haben von dem Lebensäther, von dem formenden Lebensäther, den der Mensch auch in seinem Ätherleib trägt, dass das ist, was letztlich die Gestalt des Menschen formt, dass das ist, was dem Menschen hilft, zur Sprache, zum Wort zu kommen, dann ist das eine Kraft, die der Christus in allerhöchstem Maße hat, nämlich die schöpferische Kraft, solches Ätherische, solche Lebenskraft zu schaffen, aus dem Nichts heraus zu schaffen. Diese Kraft hat der Christus. Wir haben nur die Kraft in uns, zunächst einmal mit den Ätherkräften, die wir bekommen haben, umzugehen und die gut oder schlecht zu verwenden. Bis auf dieses kleine Fünkchen, was aus dem Herzen des Menschen an neuer Ätherkraft entsteht. Und auf diese neue Ätherkraft im Herzen des Menschen, da müssen wir unsere Hoffnung setzen. Denn alles, was Naturätherkraft ist und auf der beruht auch alles, was volkssprachenmäßig ist, das geht immer mehr zu Ende. Das geht in einen Absterbensprozess. Das ist sehr stark von den arimanischen Kräften erfasst worden und geht bergab. Es muss aber neu jetzt angefacht werden, diese Ätherkraft im menschlichen Herzen, diese Flamme, möchte ich geradezu sagen, weil es ja zunächst einmal hauptsächlich Wärmeäther ist, über die der Mensch da verfügt. Aber es muss Lichtäther werden, es muss Klangäther werden, es muss Lebensäther werden, der neu entsteht. Und gerade diese höheren Ätherkräfte werden nur dadurch entstehen können, dass der Mensch in Freiheit sich mit dem Christusimpuls verbindet, und zwar bewusst verbindet, mit bewusster Erkenntnis verbunden. Diese Belebung nämlich der Ätherkräfte des Menschen oder die Verbindung dessen, was der Mensch im Herzen ätherisch erzeugt, mit den Ätherkräften, die der Christus geben kann, diese Verbindung funktioniert nur dann oder kommt nur dann wirklich zustande, wenn der Mensch bewusst dabei ist, das bewusst erlebt. Das heißt, auf gut Deutsch für uns, wenn er den Christusimpuls mit der wachen Erkenntnis begleitet. Also es genügt eigentlich nicht, ihn nur unbewusst gefühlsmäßig aufzunehmen, sondern es muss schrittweise ins Licht der Erkenntnis gehoben werden. Schon wenn wir sprechen davon, ins Licht der Erkenntnis es zu heben, heißt das nämlich, dass wir uns verbinden mit der Lichtätherkraft, die uns der Christus geben kann. Wenn wir uns nur im Gefühl zunächst einmal verbinden, unbewusst, im Willen vielleicht auch verbinden, dann bleiben wir noch bei der Wärmeätherkraft stehen. Da verbinden wir uns dann schon auch mit der Christuskraft, aber nur mit einem kleinen Teil davon. Mit den höheren Ätherkräften des Christus sich zu verbinden, heißt die Christuswirkung in das Bewusstsein heben. Ins Bewusstsein heben bis hinauf eben, dass wir uns verbinden können dann mit den Lebensätherkräften, mit diesen allerhöchsten Ätherkräften. Und gerade durch diese Kräfte hat der Christus sehr, sehr stark gewirkt. Denn wenn Sie schauen, hat Christus Schriften hinterlassen. Er selbst nicht. Wodurch hat er denn vor allem gewirkt? Er hat vor allem durch das Wort gewirkt. Und das Wort, und das wird ja vielfach berichtet, dass sein Wort eine geradezu magische Kraft hatte, allerdings eine magische Kraft, die den Menschen nicht zwingt, sondern die einfach in bedeutet, dass im Wort eine Kraft drinnen ist, die, wenn der andere sie aufnimmt, in ihm als Realität wirksam werden kann. Die ganzen Heilungen, die der Christus vollzieht, passieren immer mit Begleitung des Wortes. Also er macht ja nicht irgendein Hokuspokus oder sowas, oder er verwendet auch keine Heilmittel, auch nicht im damaligen Sinn, also irgendwelche Kräuter oder so etwas, das verwendet er ja nicht. Also er verwendet gerade nicht diese äußeren Naturätherkräfte, sondern er gibt unmittelbar Ätherkräfte über das Wort weiter an die Menschen. Und auch in späteren Zeiten, in der Zeit des Urchristentums, haben sich die Urchristen ja immer wieder darauf berufen, ja, sie kennen noch einen, der einen Apostel gekannt hat, der bei dem Christus war, der noch irgendwie in seinen Schilderungen nachklingen lässt, irgendwie den Klang der Stimme des Christus. So dass man das Gefühl hat, wenn uns dieser Mensch erzählt von den Taten des Christus, dann höre ich irgendwie noch sozusagen die Stimme des Christus selber durch, in der Art der Worte. Das ist dann später, als das Urchristentum, die Zeit des Urchristentums so im 3., 4. Jahrhundert vorbei war, dann verloren gegangen. Dann hat man halt nur mehr die Evangelien gehabt, wie sie niedergeschrieben waren, aber man konnte sich nicht mehr auf die Erinnerung sozusagen berufen, auf diese unmittelbare, lebendige Erinnerung des Wortes des Christus. Und diese Kraft des Wortes, des Christus neu zu gewinnen, das ist Aufgabe Naja, unserer Zeit und der nächsten Zukunft. Besonders stark wird das dann in der nächsten Kulturepoche sein. Das wird geradezu eine Kulturepoche des Wortes sein, aber eben nicht mehr der alten Volkssprachen, sondern des Wortes, das aus der individuellen Kraft des Menschen dadurch aufsteht, dass er sich mit seinen Herzätherkräften verbindet mit den Ätherkräften des Christus. Das heißt, teilnimmt an dem, was der Christus dadurch gegeben hat, dass er sein Blut auf Golgatha vergossen hat und damit seine Ätherkräfte verströmt hat an die ganze Erde. Und sie durchdringen jetzt die ganze Erde. Aber damit sie fruchtbar werden für die Zukunft, muss der Mensch sie bewusst aufnehmen. Nämlich das Interessante ist auch, damit sie fruchtbar werden für die Natur draußen, die nämlich auch in einem Absterbensprozess ist. Auch das wird nur dadurch gehen, dass der Weg über den Menschen passiert. Das ist etwas sehr Interessantes. Es ist ja durch den Christus eine ungeheure ätherische Kraft, eine Lebenskraft in die Erdensphäre hereingekommen. Aber sie wirkt in der äußeren Natur eigentlich so lange nicht, solange sie nicht durch das Tor des menschlichen Ichs gegangen ist. Das heißt, es liegt in unserer Hand, wie sich die Natur weiterentwickeln wird. Wie sie wird einmal überhaupt zu Ende gehen, das muss sie auch. Wie jedes Lebewesen einmal sterben muss, so muss auch die Erde einmal sterben. Nur die Frage ist, wann. Und die Erde ist jetzt in einem Zustand, wo sie sehr, sehr viele Heilkräfte braucht, denn sie ist krank. In Wahrheit, die ganze Natur ist krank. Was im Übrigen auch äußere Forscher schon festgestellt haben. Ich weiß nicht, ob Sie kennen den, wie heißt der? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Love. Irgendwas mit Love heißt er. Also der das Prinzip Gaia beschrieben hat. Und der die Erde wirklich, also ein ganz moderner Forscher, der die Erde als Lebewesen ansieht, aber sagt, ein Lebewesen, das eigentlich schwer krank ist. Und er möchte eigentlich als Natur, als ganz trockener Naturwissenschaftler eigentlich eine neue Disziplin in die Welt rufen, die so viel heißt wie Planetenheilkunde, nennt er das. Also Erdheilung sozusagen. Er meint, wir haben notwendig, also der Erde Heilkräfte zuzuführen. Ob jetzt der Weg, wie er das macht, der richtige ist, aber das funktionieren wird, ist ein anderes. Aber immerhin ist ihm zu Bewusstsein gekommen, dass eine Notwendigkeit dafür besteht, dass die Erde krank ist. Und das ist ja tatsächlich der Fall. Sie muss also geheilt werden. Und das geht in Wahrheit nur durch die Verbindung mit der Christuskraft. Aber das muss der Mensch machen. Eigentlich die Heilung der Erde kann nur dadurch geschehen, dass der Christus sich über den Menschen mit der Erde verbindet. Es geht nicht ohne den Menschen. Ohne den Menschen würde es nicht funktionieren. Es muss sozusagen der Mensch diese Christuskraft, diese ätherische Lebenskraft des Christus eigentlich durch sein Herz aufnehmen und dadurch weitergeben an die Natur. Weitergeben an die Natur, weitergeben aber auch an andere Menschen. Auch da kann eine heilende Kraft ausströmen und die wird in Zukunft viel, viel mehr auch über das Wort gehen, über das Wort, das der Mensch neu gewinnt durch diese Christuskraft. Das wird auch eine heilende Kraft haben, sowohl im physischen Sinne heilend, als auch im moralischen Sinne heilend. Es wird auch eine moralische Kraft darin liegen. Nicht nur, weil heute kann man sehr viel von Moral sprechen und Moral predigen. Ja, und dann hören die Leute zu und sagen, ja, es ist richtig und drehen sich um und tun aber genau das Gegenteil davon. Also es hat eigentlich keine Kraft, die Predigt heute meistens. Sie wird in Zukunft zumindest von einzelnen Menschen aus, die sich eben entsprechend mit dem Christusimpuls verbunden haben, wird es diese Kraft bekommen. Es wird diese moralische Kraft bekommen, die den Menschen zwar nicht zwingen kann, dazu ein guter Mensch zu werden, aber die ihm eine Stütze dabei geben kann. Und das wird sehr notwendig sein, denn wir werden immer mehr Menschen bekommen in der Zukunft, die aus eigener Kraft es nicht und nicht schaffen, ein moralischer Mensch, ein halbwegs moralischer Mensch zu werden. Sie wollen zwar, sie möchten, aber die Versuchungen sind halt so groß und ihr Ich ist so schwach, dass sie immer wieder der Versuchung unterliegen. Und es wird gerade über das Wort eine moralische Kraft in der Zukunft ausgestrahlt werden können, die diesen Menschen, die zu schwach sind, die aber möchten, halt eine gewisse Stütze zu geben dabei. Sie können letztlich nicht ihren eigenen Willen ersetzen, aber sie können, wie soll ich sagen, das Wort wird so etwas werden wie eine kräftige Seelennahrung für andere Menschen. Es wird unmittelbar zur Seele des anderen sprechen, und zwar auf eine ganz individuelle Weise. Auf eine ganz individuelle Weise, so dass das Wort besonders von dem, an den es gerichtet ist, aufgenommen werden kann als Kraft, als lebendige Kraft. Und das ist eigentlich das, was hinter dem Pfingstgedanken auch sehr stark steht, wenn ja dann heißt, plötzlich konnten die Apostel so sprechen, dass alle Menschen sie verstehen konnten, dass Menschen aller Zungen sie verstehen konnten. Damit ist also nicht gemeint, dass sie plötzlich Sprachgenies waren und Chinesisch, Japanisch und Arabisch und so gesprochen haben gleichzeitig, womöglich noch, sondern dass in ihren Worten eine Kraft drinnen lag, die in gewisser Weise eine Vorahnung dessen ist, was einmal in Zukunft für einen breiteren Teil der Menschheit kommen wird, wenn die Christuskraft durch sie spricht und durch sie das Wort formt, die Sprache formt. Eine Sprache, die eben wirklich individuell an den anderen Menschen gerichtet ist. Und von den anderen Menschen aufgenommen werden kann. Und gerade weil wir jetzt also von dieser moralischen Kraft sprechen, wenn wir das üben und in das einüben, und naja, wie üben wir uns ein? Etwa, was Rudolf Steiner mit seiner Sprachgestaltung wollte, ist ein Anfang dazu. Es ist ein Anfang dieser neuen Sprache. Was Rudolf Steiner in seiner Sprachgestaltung gibt, ist nicht ein Wiederbeleben der alten Sprachprinzipien, obwohl wir uns natürlich jetzt im Deutschen oder im Englischen ausdrücken müssen und die äußere Form immer noch die der alten Volkssprache ist, aber was eigentlich hineinkommt, ist diese Christuskraft, die formend darin wirkt und die umformend, möchte ich sagen, geradezu wirkt. In alten Zeiten hat der Mensch eben die Ätherkräfte aus der Natur aufgenommen und das hat die Laute geformt. Jetzt beginnen wir sie umzuformen aus der Kraft des Ich heraus, aus der Kraft des Ich, mit dem aber der Christusimpuls, das große Menschheits-Ich mitgeht. Von innen heraus kommt jetzt diese formende Kraft. Darin liegt diese moralische Kraft zugleich und das wird uns auch sehr wesentlich dazu helfen, unseren eigenen Triebleib, das heißt unsere Begierden, unsere Genusssucht und alles das, was in unserem Astralleib lebt, zu verwandeln. Nicht nur zu läutern, sondern zu verwandeln. Was ist denn da der Unterschied? Ich könnte jetzt sagen, ja, die Menschen haben doch immer schon daran gearbeitet, zumindest die, die sich geistig entwickeln wollten, ihre Triebkräfte zu läutern, ihren Astralleib zu reinigen. Naja, was heißt das? Das Reinigen des Astralleibes heißt, dass man durch die geistige Kraft fähig ist, all die negativen Kräfte, die darin sind, auszuscheiden aus dem Astralleib, das heißt aus dem Trieb- und Begierdenleib, auszuscheiden. Damit sind sie aber nicht verschwunden. Sie sind in der Welt vorhanden. Sie sind vor allem in der erdnahen Sphäre vorhanden und sind dort immer mehr eigentlich zu etwas Bedrohlichem geworden. Rudolf Steiner sagt daher einmal, ja, es ist so, für jeden Menschen, der sich moralisch höher entwickelt, besteht immer die Gefahr, dass ein anderer da ist, der genau diese negativen Dinge jetzt schlucken muss und der als Stufe tiefer hinunterkommt. Die Gefahr ist sehr groß. Weil dadurch, dass sich einzelne Menschen geistig hochentwickelt haben und dass die negativen Kräfte aus ihrem Astralischen ausgeschieden haben, dadurch ist eigentlich die Astralatmosphäre, die seelische Atmosphäre der Erde immer mehr vergiftet worden. Und das hat in unseren Zeiten eigentlich einen Höhepunkt erreicht. Ich meine, es kann noch weitergehen, die Gefahr besteht natürlich, aber es ist schon sehr stark angewachsen. Und Sie müssen denken, immer wenn sich eine neue Seele hereininkarniert auf die Erde, dann muss sie eigentlich ihren Seelenleib, ihren Astralleib aus diesen Kräften schöpfen, die da sind. Und die sind heute schon sehr, sehr belastet, diese Kräfte. Das heißt, man hat es sehr schwer bei der Geburt, sich, selbst wenn man als geistig entwickelter Mensch herunterkommt, sich einen Astralleib zu schaffen, der wirklich in Ordnung ist. Weil, wenn Sie so wollen, der Rohstoff dazu nicht da ist, aus dem ich mir diesen Astralleib, diesen Seelenleib bauen kann und bauen muss. Also es kommt sehr, sehr darauf an, dass jetzt eine Zeit beginnt, wo nicht nur Läuterung da ist, also Ausscheidung des Negativen, sondern eine Verwandlung beginnt. Zunächst einmal eine Verwandlung der Kräfte im eigenen Astralleib, sodass ich nicht mehr Negatives ausscheiden muss, sondern einfach das Negative verwandle. Und dann später sogar einmal so, dass der Mensch so kräftig, so geistig kräftig wird, dass er auch das, was Seelenatmosphäre ist, der Erde mit zu reinigen hilft, das heißt mit umzuwandeln hilft. Nur dann kann die Erdentwicklung eigentlich in einem richtigen Wege, auf eine richtige Weise abgeschlossen werden. Sonst würde nämlich ein ganzer Haufen negativer, astralischer, seelischer Kräfte zurückbleiben aus der ganzen Erdentwicklung. Das wollen ja die Widersachermächte, die wollen sich das schnappen. Das ist das Reich, etwa vor allem das Reich des Luzifer, also diese Astralschicht um die Erde herum bis zur Mondensphäre, das ist vor allem das Reich des Luzifer. Und das möchte er halt für sich behalten, möglichst viel von dem. Und unsere Aufgabe ist aber in Verbindung mit dem Christusimpuls jetzt diese Kräfte umzuformen, umzuwandeln. Gerade auch diese astralischen Kräfte, die die Erde umgeben, die in unserem Astralleib, in unserem eigenen drinnen leben, das umzuwandeln. Und wenn wir das tun, wenn uns das gelingt für die Zukunft, dann tragen wir zu etwas sehr Wesentlichem bei, nämlich zur Erlösung Luzifers. Nicht, weil Luzifer ist ja in mancher Beziehung eine negative geistige Kraft, aber sie war auch natürlich eine notwendige geistige Kraft in der Menschheitsentwicklung. Und Luzifer ist dadurch eine negative Kraft geworden oder eine Widersachermacht, indem er in der Entwicklung zurückgeblieben ist. Und das ist aber bis zu einem gewissen Grade, kann man das auch als ein Opfer auffassen, des Luzifer, dass er sozusagen gesagt hat, wenn man das jetzt in irdischen Worten ausdrücken will, ich bleibe zurück, um dem Menschen als Widerstand in seiner Entwicklung zu dienen, um ihm aber gerade dadurch in Überwindung dieses Widerstandes eine noch höhere Entwicklung möglich zu machen. Also in gewissem Sinne ist das Zurückbleiben und das Widersacherwerden des Luzifer eine Opfertat. Eine Opfertat, deren Folgen er aber tragen muss jetzt, aus denen er gar nicht von selber herauskommen kann. Herauskommen kann er aber und in Zukunft wieder einmal den Anschluss an die volle Entwicklung finden, wenn er sich mit der Christuskraft verbindet, aber verbindet mit der Christuskraft über den Umweg des Menschen. So wie wir das vorher für die Natur besprochen haben, mit den Ätherkräften, den wir der Natur zuführen, so gilt es hier auch, dass wir dem Luzifer Seelenkräfte, durchchristete Seelenkräfte zuführen und dadurch an der Erlösung des Luzifer mitarbeiten, mit Hilfe des Christus. Und dann sagt Rudolf Steiner etwas sehr, sehr Interessantes. Und was jetzt ganz eng zusammenhängt mit dem Pfingstfest, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Menschen. Der Heilige Geist ist ein Prinzip, ein geistiges Prinzip, das sehr eng mit den Astralkräften des Menschen zusammenhängt. An mancher Stelle beschreibt Rudolf Steiner auch oder bezeichnet er auch geradezu den gereinigten, den durchgeistigten Astralleib, der sich zum Geist selbst dadurch verwandelt hat, also geistig geworden ist. auch als den Heiligen Geist. Also das heißt, der gereinigte, der umgewandelte Astralleib des Menschen, der zum Geist selbst verwandelte, zum höheren Selbst des Menschen verwandelte Astralleib, das ist der Heilige Geist. Aber das ist sozusagen die Spitze des Eisberges. Mit dieser Verwandlung des menschlichen Astralleibs in das Geist selbst wird verbunden seine Umwandlung der ganzen Astralsphäre der Erde. Die ganze Astralsphäre der Erde wird vergeistigt werden und sozusagen zu einem großen Geist selbst umgewandelt werden. Und das ist der Heilige Geist im großen Stil. Und das ist aber genau das, was heute luziferisch ist. Und daher sagt Rudolf Steiner, der Heilige Geist ist eigentlich nichts anderes als der wiedererstandene und jetzt in reinerer, höherer Glorie erstandene luziferische Geist. Der Heilige Geist ist eigentlich der verwandelte, der umgewandelte luziferische Geist. Das ist der Heilige Geist. Und das, diese beiden Dinge, also einerseits eine Erneuerung des Wortes und durch die Erneuerung des Wortes eine Verwandlung des Astralischen zum Heiligen Geist, das ist eigentlich der Pfingstgedanke. Und möglich ist es eben dadurch, dass sich der Mensch bewusst, erkennend mit dem Christus verbindet. Und diesen Weg versuchen wir mit der Geisteswissenschaft, mit der Anthroposophie zu gehen. Also wenn Sie so wollen, ist Anthroposophie als solches ein Wirken im Sinne des Pfingstgedankens. Wir werden dann im Herbst uns noch ein bisschen weiter damit beschäftigen, was aus der Sprache und aus diesen Kräften alles noch werden wird. Das wird noch sehr, sehr viel Bedeutung haben für den Menschen. Aber seit diesmal lassen wir es gut sein. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich wünsche Ihnen allen schöne Sommerzeit, Ferienzeit unter Anführungszeichen, aber alle haben wir sehr viel zu tun in den Ferien, es sind keine Ferien, aber sammeln Sie viel Kraft, dass wir im Herbst dann wieder hier gemeinsam geistig arbeiten können. Ich glaube, es ist eine wichtige Arbeit, auch wenn wir hier im ganz kleinen Kreis sind, aber es sind Impulse, die ins Geistige wirken. Und wenn wir dazu ein ganz kleines bisschen beitragen können und dürfen, dann dürfen wir dankbar sein dafür, dass uns das gegeben ist. Danke.
Danke. Danke. Sind sich jemand mit dem Telefon aus?